Ja, danke an Eliane, Leonie und Joel. Ja, nach eurem Beitrag kommt man sich als, weiß ich nicht, mit der Predigt schon fast überflüssig vor. Ich denke, da konnten wir schon ganz viel mitnehmen und es gab uns auch so ein bisschen Einblick, was wir als Jugend dort in Dänemark erlebt haben in dieser Woche. Unser Überthema über die Freizeit, liebe Technik, genau, danke, war Einheit in Kraft in Jesus oder durch Jesus, und das haben wir so über die Woche halt an verschiedenen Stellen gemeinsam einfach betrachtet, reflektiert, durch Themen, stille Zeiten oder auch durch Spiele. Und wir wollen jetzt mal einfach einen Aspekt rausgreifen aus diesem Überthema, und zwar wollen wir uns die nächste halbe Stunde mal damit beschäftigen, wenn es um Einheit, wenn es um Kraft geht, an welchen Stellen brauche ich denn Kraft und woher nehme ich die? Wir werden das an Beispiel einer Geschichte aus dem Alten Testament machen. Ich denke, bei dem Bild weiß jeder sofort, worum es geht. Und zwar geht es um die Geschichte von David und Goliath, den Philister. Und wir gehen gleich mal so in drei Schritten diese Geschichte durch und werden feststellen, es gibt halt so irgendwie drei Phasen in dieser Geschichte, wo man erstmal sieht, okay, es gibt eine Herausforderung, wo wir gleich sehen werden, wie die aussieht. Dann scheint das Ganze irgendwo in einer Schlappe zu enden für diejenigen, die dort bedroht sind. Aber es gibt auch eine Wendung in der Geschichte. Und das wird dann ganz besonders wichtig auch für uns sein. Kurz, David und Goliath. Goliath ist Philister. Wer waren die Philister? Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erkennen. Die Karte ist ein wenig klein. Und zwar waren die Philister eines der sogenannten Seevölker. Und die sind ursprünglich von der Insel Kreta, die ist dort rot eingefärbt, sind die in mehreren Schüben in den Nahen Osten ausgewandert, eingewandert, wie auch immer. Und die haben sich dann erstmal teilweise irgendwo im Land Ägypten da angesiedelt und da für Ärger gesorgt bei den Pharaonen und dann halt auch später sich mehr oder weniger in dem Land Israel, in dem Land Kanaan konzentriert. Also die Philister, die kamen ursprünglich von der Insel Kreta. Die kamen in mehreren Schüben nach Palästina, haben sich dort irgendwie sesshaft gemacht. Das war ein militärisch äußerst starkes Volk. Und die lebten in mehreren Stadtstaaten, dort im südlichen Teil von dem Land Kanaan. Und die schikanierten also Israel eigentlich so permanent durch die ganze Königszeit hindurch. Wenn man mal durch die Bücher der Könige geht und sich die Geschichten dort durchliest. Das heißt, es war irgendwie so eine ständige, unterschwellige Bedrohung, die da manchmal auch sehr konkret wurde. So ähnlich wie das bei den Römern und den Galliern war, die auch so in ihrem behüteten Dorf gelebt haben. Und die Bedrohung, die ja beständig da war, die Römer mit ihren Heeren, die waren immer wieder mal präsent. Genau, David und Goliath. Wir werden uns gleich den ersten Teil lesen aus dem 1. Samuel. Da finden wir nämlich diese Geschichte, Kapitel 17 ist das. Wer mag, kann das gleich auch mit aufschlagen. Wir werden ziemlich viel aus dem Kapitel lesen. Es ist etwas länger. Und wir können gleich mal zuhören, wie Goliath sich selbst in dieser Situation darstellt. Er trägt nämlich richtig dick auf. Die Situation ist ja die Philister marschieren an, das Volk Israel merkt das und man sammelt sich an irgendeiner Stelle beim sogenannten Terebintental. Also ich stelle mir das irgendwie vor, da gibt es ein Tal und an beiden Seiten geht dann halt irgendwie die Landschaft hoch. Da gibt es so Hügel oder Berge und das Volk Israel steht auf der einen Seite, da haben wir in der Mitte halt dieses Tal und die Philister mit ihrem Vorkämpfer, den Goliath, diesen Riesen von Mann, die sind halt auf der anderen Seite. Und der Goliath, der kommt jetzt 40 Tage ungefähr, war das, kam der immer aus seinem Lager hervor, stellte sich dahin und hat erstmal richtig einen auf die Pauke gehauen. Das hörte sich dann folgendermaßen an. Ich lese 1. Samuel 17, die Verse 1 bis 11 erstmal. Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho in Juda und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg. Und das Tal lag zwischen ihnen, also wie gerade beschrieben. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gath. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß, er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer. Und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister, ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt, gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Soweit erstmal der Text. Also hier haben wir den Goliath. Beschrieben mit all diesen militärischen Ausrüstungsgegenständen. Und wenn man den Experten glauben kann, dann war das wohl ja mehr oder weniger High-End-Technik zur damaligen Zeit. Und dann getragen von einem Mann, der, da streitet man sich drüber, aber um die 3 Meter groß gewesen sein muss. Deswegen auch die nette Dekoration hier von unserem Deko-Team, wo wir mal versucht haben, die Proportionen so ein bisschen darzustellen. Einmal Goliath, ungefähr 3 Meter groß, mit modernster Kampftechnik. Teilweise sind die Waffen so schwer, die könnte ich wahrscheinlich alle insgesamt gar nicht tragen. Ne? Aber er hat damit hantiert. Und auf der anderen Seite halt das Volk Israel, als, ich sag mal, eine Gruppe von Normalos. Und ja, Goliath stellt sich hin und fordert zum Kampf heraus. Und zwar, will er kämpfen gegen wen eigentlich? Wenn wir mal den Vers 11 nochmal kurz zur Hand nehmen, da lesen wir, als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Da gab es ein ganzes Heer von Kriegern, das Saul zusammengezogen hatte, und als dieser Goliath daherkam, da ist ihnen allen das Herz in die Hose gerutscht. Wir lesen sogar nachher im Vers 24, da heißt es, aber alle Männer von Israel, also die ganze Truppe, flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Also wir halten fest, die Israeliten, die standen als Kollektiv vor einer, wir sagen mal, überdimensionalen Herausforderung. Es hat sich keiner getraut, sich dem Kerl in den Weg zu stellen und zu sagen, ich mach das. Und es gab halt einfach auch augenscheinlich keine reale Möglichkeit, sich dieser Herausforderung zu stellen, zu sagen, ich mach das. Verlassen wir das Kampffeld mal kurz und stellen uns die Frage, welche Bereiche in unserem Leben fordern dich und fordern mich heraus, fordern uns heraus. Ich habe mal 3 Bereiche zusammengetragen, die ich kurz nennen möchte. Ich denke, der erste Punkt, das sind manchmal Dinge, die in unserem Leben einfach passieren. Ich nenne es mal Schicksal oder Lebensumstände. Es sind Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben, die uns aber immer wieder herausfordern, die uns im Alltag vielleicht ein Stück weit belasten, die uns aber auf jeden Fall beschäftigen. Ich möchte in Folge gleich zu jedem der 3 Punkte Stellen aus dem Neuen Testament zitieren. Die werden alle irgendwie mit Paulus zu tun haben oder von ihm geschrieben worden sein. Und die erste Stelle ist aus dem Philipper 4, die Verse 10 bis 12. Dort heißt es nämlich, Paulus schreibt dort über sich selbst. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels, sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Das hat hier schon fast so ein bisschen poetische Form, finde ich. Und Paulus erklärt einfach den Philippern, es gab auch in meinem Leben, oder es gab in dem Leben von Paulus, Phasen, wo es ihm gut ging und Phasen, wo es ihm schlecht ging. Und es gibt hier eins und Stichwort, da heißt es, er musste lernen, damit umzugehen. Das heißt, das hat auch ihn erstmal überfordert. Das war für ihn auch erstmal neu. Und er musste, wie gesagt, lernen, damit umzugehen. Der zweite Punkt, der uns, denke ich, auch immer wieder im Alltag herausfordert, das ist unser eigenes sündiges Wesen. So wie wir, so wie ich und du konstituiert sind. Eine Stelle dazu aus dem Römer, Kapitel 7, Verse 21 bis 24. Auch wieder Paulus. Er sagt, ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, und mir, Paulus, das ist ja jemand, der ja bis heute, ich sag mal so, einer der in Anführungsstrichen großen Christen ist, der viel im Reich Gottes geleistet hat, der ein Vorbild ist für uns alle. Und er schreibt von sich selbst, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Also wenn du dir sagst, irgendwo in deinem stillen Kämmerlein, boah, also ich habe an mir selbst echt viel zu arbeiten. Es gibt so viele Dinge, wo ich sage, das ist echt noch ausbaufähig, da mache ich immer noch Dinge verkehrt und es tut mir leid und immer wieder muss ich deswegen zu Gott kommen. Paulus ging es ganz genauso. Er stand in der gleichen Herausforderung wie du und ich. Der dritte Punkt. Denke auch nicht zu vernachlässigen, das menschliche Miteinander. Ein kurzes Zitat, ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, von Paulus aus Epheser 4, Vers 2. Dort heißt es, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Also irgendwie, finde ich, hat Paulus da auch ein Stück weit Humor, weil er beschreibt das christliche Miteinander auch nicht so als heile Welt, als so ein perfektes, ich liebe dich, du liebst mich. Wir sind nur so überflutet von Liebe, sondern er sagt, manchmal sind wir auch herausgefordert, einander zu ertragen, weil ich und du nämlich nicht perfekt sind. Und wir gehen einander damit auch manchmal, fordern wir uns damit einander heraus. Gut. Das sieht dann nämlich manchmal so aus, wie wir das heute auch schon im Anspiel gesehen haben. Bei den Galern lief das auch nicht so ganz harmonisch ab, wie angangs erwähnt. Saul und sein Herr stehen immer noch vor Goliath. Und sie merken langsam, okay, das Ganze droht hier aus dem Ruder zu laufen. Und jetzt lass uns mal so eine Beratungsagentur werden hier, just in diesem Moment. Was schlagen wir den Israeliten denn vor? Was sollen sie machen? Drüben das Heer der Philister, militärisch top ausgerüstet und motiviert, mit einem Vorkämpfer von dieser Größenordnung. Und wir sehen eher aus wie die Silhouette daneben, das schwarze Männchen. Jetzt mal eine Frage an die Kinder, was schlagen wir den Israeliten vor? Ich hätte da so einen Tipp. So ein Zaubertrank, das wäre doch genau das Richtige. Ein Schluck davon genommen, pff, ne, einmal so ein Kraftschub und los geht's. Da wäre wohl keine Herausforderung mehr. Problem ist nur, sowas gibt's in Comics und nicht bei uns in der Realität. Dann versuchen wir das halt ein bisschen zeitgemäßer und sagen, ja, Red Bull, das wäre doch mal was. Das verleiht dir Flügel, dann nimm mal einen Schluck von. Ja, das wird bestimmt nicht schaden in dem Moment, aber helfen tut das auch nicht. Dann, wenn wir uns schon darüber unterhalten, dass Goliath so ein starken Kerl ist, der so riesig ist, dann schlagen wir dem vielleicht vor, ja, Jungs, dann geht mal ins Fitnessstudio, machen wir ordentlich Krafttraining, trainiert mal irgendwelche Kampftechniken, dann habt ihr vielleicht eine Chance. Wir merken schon, okay, das ist sicherlich auch nicht verkehrt, aber es wird nicht helfen. Es wird nicht ausreichen, nicht gegen so einen Goliath. So, gut, dass wir das damals nicht irgendwie lösen mussten, das Problem. Das musste Saul tun, denn es ist spannend zu gucken, was hat denn Saul gemacht. Es ist ja, also wie bei so Problemen in einer Firma. Ne? Wenn da mal so ein größeres Problem auftaucht und das landet bei dem einen auf dem Arbeitsplatz, dann guckt man immer sofort eine Etage höher, wo ist mein Chef? Problem zu ihm. So, Saul war der Höchste in der Situation. Das Problem ist dann bei ihm gelandet, er muss jetzt irgendwas machen. Und da lasst uns mal die Verse 25 bis 31 lesen, aus demselben Kapitel. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben. Und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen. Da redete David zu den Männern. Also David ist jetzt, während wir uns hier unterhalten haben, mittlerweile zu den Israeliten dazugestoßen. Sein Vater bat ihn da einfach mal zu sehen, was da aktuell Sache ist, was da up to date ist. Das hat sich ja irgendwie so hingezogen. Und er sollte mal nach dem Rechten sehen. Wurde von seinem Vater dahin geschickt. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach, das wird dem Mann zuteil werden, der ihn schlägt. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Dann brannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen bist du herabgekommen. David antwortete, was habe ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort. Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage. Da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es dem Saul und er ließ ihn holen. Also, was hat Saul gemacht? Ja, jetzt funktioniert die Technik wieder. Er hat versucht, seine Leute zu motivieren. Und sagt, du, die Herausforderung, die ist riesengroß. Ohne Frage. Aber wenn du das machst, wenn du das schaffst, dann gebe ich dir das und dann gebe ich dir das. Nämlich Steuernachlass und er dürfte dann eine Tochter des Königs heiraten. Sicherlich kein schlechtes Angebot. Aber wir merken schon, das Ganze, das ist eher irgendwie so ein Verzweiflungsakt von Saul. Er merkt, okay, mir droht eine Schlappe und er versucht jetzt die letzten Register zu ziehen und seine Leute irgendwie zu mobilisieren. Aber es ist nichts Erfolgsversprechendes, es ist eher ein Akt der Verzweiflung. Drohende Schlappe. Die Frage steht für dich und mich immer noch im Raum, woher nehme ich meine Kraft? Und ich habe mir mal gedacht, ich erlaube mir mal die Freiheit, mal diese paar Bildchen, die wir an die Wand geworfen haben, mal mit Aspekten aus unserem christlichen Leben zu vergleichen. Und zwar den Zaubertrank oder unseren Energy Drink. Ich denke, manchmal sind so Andachtsbücher zum Beispiel. Das sind so Dinge, die uns im Alltag weiterhelfen, die vielleicht in komprimierter Form uns Gedanken mitgeben für den Tag, die uns helfen, unser christliches Leben so ein bisschen zu meistern. Und das bringt uns auch ein Stück weit nach vorne, das ist gut. Oder was uns vielleicht auch hilft, ist Charakterbildung. Dass ich sage, okay, ich sehe so viele Defizite in meinem Dasein, in meinem Leben, wie ich mich verhalte, wie ich meinen Alltag gestalte. Ich versuche jetzt mal ganz bewusst, meinen Charakter anzugehen, meinen Charakter zu bilden, bestimmte Dinge anzugewöhnen, abzugewöhnen, wie auch immer. Oder ich versuche mich zu motivieren, indem ich, wie auch immer, irgendwelche Seminare besuche, zu irgendwelchen christlichen Veranstaltungen gehe und versuche von anderen Leuten, die es mir vorleben, mich irgendwie motivieren zu lassen. Das ist alles positiv, so alles richtig und gut. Aber wenn es darum geht, die Dinge in unserem Alltag zu meistern, wird das, glaube ich, in Summe letztendlich nicht ausreichen. Also, auch wir stehen vor verschiedenen Herausforderungen in unserem Alltag. Und wir können uns oft selbst nicht helfen. Und menschliche Mittel, was uns zur Verfügung steht, das wird uns letztendlich nicht helfen. Das wird nicht ausreichen. Nun zur Wendung in der Geschichte. Was ist denn jetzt passiert? Wir haben das schon ansatzweise gelesen. Und zwar wendet sich die Geschichte eigentlich in dem Augenblick, wo David dahin kommt. Der ist von dieser Furcht, von der die Israeliten so ergriffen waren, scheinbar nicht so richtig gepackt. Und wir lesen uns mal den letzten Abschnitt hierfür aus 1. Samuel, Kapitel 17, die Verse 32 bis 52. Also das ist ja im Prinzip jetzt der Gegner, den wir jetzt gleich ins Feld schicken, der gegen Goliath kämpfen soll. 1. Samuel 17, 32 bis 52. Und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen, also wegen Goliath, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf, also der hat sein Leben lang nichts anderes gemacht. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe deines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat ein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und den Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung um und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihn einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daher kam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen, auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein. Und er schlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Ekrons. Und die erschlagenen Philister lagen auf dem Weg von Scharim bis nach Gat und bis nach Ekron. Also David hat sich dieser Herausforderung gestellt. Sehr viel kleiner als Goliath, mit sehr viel weniger ausgerüstet als Goliath. Eigentlich ein Witz von Krieger. Und er geht mit scheinbar der gleichen Unerschrockenheit in diese Kampfhandlung, wie Goliath es im Vorfeld getan hat. Und wir wollen jetzt mal kurz nochmal gucken, wie David das gemacht hat, woher er diese Kraft genommen hat, diese Unerschrockenheit. Und es gibt für mich da einen Schlüsselvers, und zwar ist das der Vers 37. Dort heißt es, weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich von diesem Philister erretten. David war jemand, der es gewohnt war, mit Gott im Alltag unterwegs zu sein. Eine Vielzahl der Psalmen, die wir in der Bibel finden, sind ja von ihm geschrieben worden. Und man, wenn man die liest, man merkt einfach, wie David im Prinzip jede Situation seines Lebens, also das, und davon gab es ja viele Situationen, das, was ihn beschwert hat, aber auch das, was ihn Freude gemacht hat, über Dinge, wo er Gott einfach loben konnte, das hat er alles vor Gott gebracht. Und er hat das im Prinzip ausgebreitet, wie so ein aufgeschlagenes Buch, jeden Tag, und hat so völlig schamlos, so völlig unbedeckt das Ganze immer wieder vor Gott ausgebreitet. Das heißt, er war sehr nah an Gott dran. Genau. Und wir wollen jetzt mal uns 3 Aspekte kurz raussuchen, die wir von David lernen können. Und zwar der erste Aspekt, er vertraute Gott. Das war, wie eben schon angesprochen, der Vers 37. Da heißt es, weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Das war für ihn selbstverständlich. Also Gott hat mir in der Vergangenheit schon geholfen und er wird es auch diesmal tun. Er wird mich hier nicht hängen lassen. Den zweiten Punkt, den wir von David in dieser Situation lernen können, ist, er lehnte menschliche Hilfe ab. Das finden wir in Vers 39. Das ist da, wo er von Saul im Prinzip vollumfänglich ausgerüstet wird mit allem, was so ein Krieger in der damaligen Zeit gebraucht hat. Und David merkt einfach, boah, ich kann das gar nicht schleppen. Das ist viel zu schwer für mich. Und er lehnt es ab. Und den dritten Punkt, den ich auch besonders wichtig finde, den wir von David lernen können, das ist der Vers 47, wo David sagt, dass der Herr nicht durch Schwert und nicht durch Kraft rettet, sondern der Kampf ist die Sache des Herrn. Das heißt, David sieht sehr wohl die Herausforderung, aber er sieht auch, ja, ich kann es nicht, ich gebe das einfach direkt an Gott ab. Ich mache das wie so in der Firma, wo es ein Problem gibt. Ne? Das gebe ich immer direkt an Vorgesetzten weiter, das soll der entscheiden. So macht David das in dieser Situation. Und das können wir von ihm lernen. Dinge, die uns überfordern, dass wir da Gott vertrauen, dass wir da, wo wir mit menschlicher Hilfe zu kurz geraten, dass wir die Sache einfach an Gott abgeben. Also, David lebte seinen Hirtenalltag mit Gott. Gemeisterte Herausforderungen verstand er selbstverständlich als Rettung Gottes. Das war für ihn ganz normal. Und David war jemand, der eng an Gott dran war, der oft einen Austausch mit ihm hatte und der Gott auch einfach erzählt hat, wie es ihm geht. Jetzt verlassen wir mal wieder das Kampffeld und gehen nochmal zurück zu den vorhin von mir genannten drei Punkten. Dinge, die uns herausfordern. Der erste war Schicksal und Lebensumstände. Ich hatte zitiert aus dem Philipperbrief, wo Paulus einfach beschreibt, dass es in seinem Leben unterschiedliche Phasen gegeben hat, wo es ihm mal gut ging und uns ihm mal nicht so gut ging. Und jetzt würde uns ja die Frage interessieren, ja, wie hast du das gemacht, Paulus? Und ich habe jetzt mal kurz hier diese Passage nochmal angeblendet, Philipper 4, Vers 10 bis 12. Und er schließt direkt der Vers 13 an. Ich denke, die meisten von uns werden ihn kennen. Dort heißt es nämlich, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Paulus sagt, ja, es gab Dinge, die muss ich erst lernen. Aber ich konnte es lernen und ich konnte die Herausforderungen meistern. Ich konnte auf die Dinge, die in meinem Leben einfach passieren, die ich nicht beeinflussen kann, ich konnte lernen, damit umzugehen, weil ich das immer wieder an Christus abgegeben habe, weil er mich stark gemacht hat. Also, Schicksal und Lebensumstände, die können wir alle mit Christus meistern. Philipper 4. Das eigene sündige Wesen, so wie du und ich funktionieren. Ich hatte da vorhin zitiert aus Römer 7 und möchte jetzt ein Kapitel zurückgehen, und zwar Römer 6, die Verse 6 und 11. Dort heißt es folgendermaßen. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch, und das ist so halt unsere unvollkommene sündige Natur, die in uns so drinsteckt, die wir seit der Geburt haben, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus erklärt, in dem Moment, wo du und ich Christ geworden sind, da wird für uns das Erlösungswerk Jesu, dass er für uns ans Kreuz ging, das wird für uns rechtskräftig. Und weil Jesus damals ans Kreuz gegangen ist und uns für uns gestorben ist, für unsere Schuld, ist es auch möglich, dass er in mein Leben hineinkommt. Nur deswegen. Und wenn Jesus in mein Leben hineinkommt, dann gibt es keine Dinge mehr, die für Jesus zu groß sind. Auch meine Charakterdefizite und mein sündiges Dasein ist für Jesus keine zu große Herausforderung. Vielmehr ist es ist eigentlich tot. Es kann nicht mehr über mich verfügen, weil Jesus, wenn er in mir wohnt, wenn der Heilige Geist in mir wohnt, der ist stärker als das, wo ich unzulänglich bin. Der letzte von den drei Punkten. Das menschliche Miteinander, so wie wir uns im Alltag begegnen, wo wir manchmal auch die Nasen aneinander reiben und die ein bisschen warm werden. Was sagt Paulus dazu? Ich habe vorher zitiert aus Epheser 4, jetzt nehmen wir Kapitel 6, Vers 23. Dort sagt Paulus, Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und hier gibt es für mich ein Schlüsselwort, und zwar zuteil werden. Das heißt Liebe, die ich brauche, um meinem Nächsten und da, wo er sich vielleicht auch mal verkehrt benimmt, um meinem Nächsten richtig zu begegnen, die wird mir zuteil. Die habe ich nicht in mir, die kann ich auch nicht durch Anstrengung irgendwie erarbeiten, sondern die gibt Gott mir einfach. Und Paulus wünscht das den Ephesern, das werde euch zuteil. Und so können auch wir das im Gebet immer vor Gott bringen und bitten, Gott, lass es mir doch bitte zuteil werden. Also der Person XYZ, der fordert mich momentan echt heraus mit seinem Verhalten. Ich finde das überhaupt nicht okay und am liebsten würde ich da, ja, würde ich da vielleicht entsprechend gegenreagieren oder vielleicht auch manchmal überreagieren. Und Paulus sagt, jo, wenn es dir an der Stelle irgendwo, wenn es da hapert, du kannst Gott einfach bitten, der gibt dir die Liebe. Genau, Liebe vom Vater und seinem Sohn. Ich komme so langsam zum Schluss. Wir haben uns ja in dieser halben Stunde die Frage gestellt, woher nehme ich meine Kraft? Und da möchte ich uns einfach motivieren, von David zu lernen, so wie er, immer nah an Gott, immer nah an Jesus dran zu sein. Es gab im Leben von David, gab es halt immer wieder Herausforderungen. Wenn man seine Geschichte mal liest, das ist eine Kämpfernatur gewesen und er hat auch wirklich viele zu kämpfen gehabt. Und bevor er überhaupt groß rauskam, scheint er auch in seinem Hirtenalltag schon Dinge gelernt zu haben, wie man ein Leben mit Gott lebt, wie man ein Leben an Gott abgibt und dass er auch gemerkt hat, Gott hilft mir. Gott greift in meinen Alltag, in meine Herausforderungen greift er ein, so wie das bei diesem Löwen, diesem Bären war, wo er einfach gelernt hat, mit Gott unterwegs zu sein. Und als dann dieser Goliath kam, da hat er einfach das gemacht, was er sonst auch gemacht hat. Er hat die Sache mit Gott angefasst. Und das ist ein Ding des Glaubens. Gott kann man nicht sehen, auch David hat Gott nicht gesehen und trotzdem ist er mit ihm umgegangen, als wäre eine Person wie du und ich. Dann lass uns das also als Antwort auf unsere eingehende Frage, woher nehme ich meine Kraft, mitnehmen. Genau daher nehme ich meine Kraft, indem ich nah an Jesus dran bin. Und da werden unsere Herausforderungen zu Situationen werden, die wir meistern können, wo sich unsere Siegestrophäen in Anführungsstrichen auch mit der Zeit stapeln werden. Ja, das wünsche ich uns einfach, dass wir unseren Alltag nah an Jesu Seite verbringen, damit wir in Kraft leben und damit wir immer wissen, woher wir unsere Kraft nehmen. Jesus, hilf uns dabei. Amen.